Die Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene präsentiert der NeoCast Update Neonatologie. Am Mikrofon Mario Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen zum NeoCast. Der Podcast für alle neonatologisch Interessierten, die keine Lust auf PowerPoint haben und trotzdem auf dem Laufenden bleiben wollen. Am Mikrofon Mario Rüdiger, mein heutiger Gast, Professor Dr. Erwin Reis aus Rotterdam. Erwin, hallo, willkommen beim NeoCast.
Hallo Mario.
Schön, dass du dich bereit erklärst hast, heute mal die technischen Aspekte der neonatologischen Versorgung zu vertiefen. Aber bevor wir damit anfangen, hier zunächst eine kurze Vorstellung deiner Person. Professor Dr. Erwin Reis, du bist seit 2011 Leiter der Neonatologie am Erasmus Medical Center in Rotterdam.
Ja, das stimmt.
Seitdem lebst du auch in Niederlande und deswegen sprichst du eigentlich überwiegend Niederländisch, richtig?
Ja, das stimmt. Ja.
Okay. Du hast aber in Lübeck studiert und hast dann mit Professor Gortner gemeinsam in Lübeck und Gießen gearbeitet. Und wissenschaftlich beschäftigst du dich insbesondere mit intra- und perinatalen Faktoren, die einen Einfluss auf das neonatale, aber auch langfristige Outcome haben. Und ein weiterer Schwerpunkt, der auch das heutige Thema des NeoCast ist, sind Möglichkeiten, die sich durch Einbeziehung der Technik in die Behandlung der Neugeborenen ergeben. Ich bin schon ziemlich gespannt auf unser Gespräch, aber zunächst meine Standardfrage. Was habe ich in meiner Einführung vergessen, was für dich noch besonders wichtig ist?
Nee, du hast eigentlich alles erwähnt und in der Tat, ich bin seit 2005 hier in Holland, eigentlich auch noch vor der Zeit, wo ich Chef der Neonatologie geworden bin, habe ich hier als Kinderintensivist gearbeitet. Also sehr lange in Holland, habe auch schon ein bisschen die Kultur angenommen, muss mich immer noch dran gewöhnen. Aber wie du auch hören kannst, ist mein Deutsch nicht mehr ganz so gut. Also lass uns mal schauen, wie wir hier durch den Podcast kommen.
Geht klar. So, kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen zum Start vielleicht etwas aus deiner beruflichen Tätigkeit erzählen? Ein Erlebnis, das für dich besonders überraschend oder besonders einprägsam gewesen ist?
Na, was mich eigentlich so in den letzten Jahren mehr und mehr deutlich geworden ist und was mich jetzt eigentlich auch prägt, sind die Eltern in unserer Behandlung. Jeder hat mal so einen Kasus gehabt, wo man denkt, naja, was wird hier raus? Wie ist die Langzeitprognose? Ich denke, da gibt's immer wieder Vorbilder, wo man denkt, oh, wird das was? Ist das gut, dass wir uns dafür einsetzen? Sind das die ethischen Dinge, die wir auch wollen in unserer Gesellschaft? Aber was mich am meisten geprägt hat, ist dieser Einfluss der Frühgeburtlichkeit auf die Eltern. Und das ist, was mich jetzt auch mehr und mehr immer wieder prägt. Und was es auch mit Eltern macht, nicht? Der Stressmoment, das Posttraumatische, ja, die mentale Gesundheit der Eltern. Und das prägt mich mehr und mehr. Gerade so jetzt, sage ich mal, im letzten Trimester meiner Arbeitszeit.
Das ist ja spannend, weil das ist ja eigentlich so genau das andere Extrem zu unserem heutigen Thema. Also technische Entwicklung auf der einen Seite, Eltern, ethische Aspekte auf der anderen Seite. Ich habe mit Dieter Wolke den letzten Podcast gemacht und da war das auch ein ganz großes Thema. Aber heute hätte ich nicht damit gerechnet.
Nee, aber das ist so und ich glaube, da spielt Technologie auch eine Rolle und vielleicht kommen wir auch später gleich nochmal dazu, darüber nett zu reden.
Siehst du, du bist immer für eine Überraschung. Okay. Aber bevor wir jetzt in die aktuellen Möglichkeiten der technischen Unterstützung einsteigen, wäre meine Bitte, so einen kleinen Rückblick zu geben. Also viele Zuhörer und Zuhörerinnen sind sicherlich relativ jung und vielleicht kannst du den kurz erläutern, wie so die typische technische Ausstattung einer Neonatologie, sagen wir, in den 90er Jahren aussah.
Ja, also als du mich gefragt hast, hier mitzumachen, habe ich auch echt nochmal gut nachgedacht. Wie sah das eigentlich damals aus in den 90er Jahren, nicht? Und man muss sich vorstellen, wir haben eine Neonatologie, dann haben wir Inkubatoren, das sind noch Inkubatoren gewesen, wo eigentlich der ganze Deckel, wie in so einer Schuhdose, dass du den ganzen Deckel abnehmen konntest und dass du nur an der Seite dann diese Fenster hattest, wo du dann mit deinen Händen den Patienten kannst untersuchen. Du musst dir vorstellen, die Neonatologie oder zumindest die Neonatologie, wo ich angefangen habe, ja, da hast du Regale, nicht? Auf diesen Regalen liegen dann die Monitore, Monitor oder Entsättigungsmesser. Du hast noch Beatmungsapparate gehabt, wo du noch so Leuchtdioden hast, nicht? Träger ist so ein typisch dieser Baby-Look 1, nicht? Der dann, genau. Wo du diese Grenzen eingestellt hast zwischen diesen Leuchtdioden, und ich bin dann auch farbenblind. Ich wusste dann auch nie richtig, naja, wie musstest du das einstellen? So musst du dir das ungefähr vorstellen, nicht? Und du hast vielleicht, das ging dann auch gerade da los mit Hochfrequenzbeatmungsapparaten, diese Traktoren, nicht? Das Gefühl von Traktoren, diese Blackbox eigentlich. Naja, das war so diese Zeit der 90er Jahre, nicht?
Das waren ja richtige Lautsprechermembranen gewesen, ja, ne? Diese Hochfrequenzoszillatoren. Ja. Spannend. Mein alter Chef hat noch erzählt, wie er angefangen hat, so erste EKG-Elektroden zu legen, als Nadelelektroden zu stechen. Da hat man sich natürlich sehr zurückgezogen, zurückgehalten, ein EKG abzuleiten.
Ja. Nee, aber so muss man sich das so ein bisschen vorstellen und eindrucksvoll.
Was sind aus deiner Sicht jetzt so 80er, 90er Jahre die größten Durchbrüche gewesen bezüglich der technischen Ausstattung?
In den 80er, 90er Jahren, ich denke, technisch war sicherlich die Möglichkeit, Blutgasanalysen zu machen. Du hattest auch schon transkutane, ich meine, so lange ist das auch nicht her, transkutane Messsonden, aber du hast natürlich auch die Hautverbrennungen gehabt, sodass du da auch sehr zurückhaltend warst. Technisch, was war noch technisch? Naja, NO, das NO-Gas kannst du ja pharmakologisch sehen, aber die Technik, wie du das in so ein Beatmungsapparat kriegst, das sind so die technischen Innovationen, will ich mal so sagen, nicht? Mhm. Die Monitore, die waren noch relativ einfach, du hast Monitore gehabt ohne richtig gute Trendanalysen, du hast sehr laute Alarme gehabt, auch Beatmungsapparate, sehr laute Alarme, die natürlich jetzt, wenn man mal so zurückdenkt, nicht, ja, sehr störend auch auf die Entwicklung der Kinder einwirken kann.
Aber eigentlich waren ja die großen Veränderungen wirklich 80er, 90er Jahre, ne, in dem Übergang. Und wo du das jetzt gerade erzählst, war ja sicherlich die Pulsoximetrie, war ja so ein Riesendurchbruch, ne? Davor gab es sozusagen nur PO2, PCO2-Messung. Und da hat es ja einen absoluten Durchbruch gebracht.
Nee, das ist gut, dass du das sagst, die Pulsoximetrie. Und das Besondere an der Pulsoximetrie ist, da sind ja nie richtig klinische Studien gemacht. Man muss sich das ja mal beschäftigen, oder sich realisieren, wir benutzen ein Device, ohne da richtig Studien drüber gemacht zu haben. Das ist, glaube ich, was in der heutigen Zeit auch ein bisschen das Problem ist. Also hier ist was eingeführt und wir sind davon ausgegangen, that's it. Und das ist auch ein ganz interessantes Phänomen, wie wir damals, vor 30 Jahren eigentlich, damit umgegangen sind. Und ein sehr, sehr guter Punkt von dir. Ja.
Und es ging ja eigentlich darum, sozusagen diese Hyperoxie zu vermeiden, die aber in dem oberen Bereich ja gar nicht so gut zu erkennen ist durch die Pulsoximetrie. Das war eine spannende Diskussion, da kann ich mich auch erinnern. Ja. Aber wenn man dann sozusagen sich die 90er, 2000er Jahre anguckt, war ja eigentlich nicht mehr so viel Technik Durchbruch, oder?
Nee. Ich denke, was noch ein bisschen technischer Durchbruch war, ist vielleicht das AEEG, nicht? Das Amplituden-EEG, nicht? Die Art und Weise, überhaupt danach zu schauen. Die Echoapparate sind besser geworden. Vielleicht auch die transkutanen Messungen sind genauer geworden, weniger für die Haut schädlich. Die Beatmungsapparate sind natürlich besser geworden. Wir können viel mehr Lungenfunktionsmessungen machen. Aber wenn du echt schaust, hat sich wenig getan. Wir haben noch NIRS, wo diese Nahinfrarotspektroskopie, wo wir die zerebrale Oxygenierung, aber ja, ob das echt der Durchbruch ist, da zweifle ich auch.
Wollte ich sagen, das ist ja alles so, eigentlich die etablierten Techniken waren so ein Feintuning, Beatmungsgeräte und so. Und Nurse, er hat es ja nie so richtig, aus meiner Sicht jedenfalls, nicht so richtig in die klinische Routine geschafft. Und wenn du jetzt heute so sagst, was sind so aktuelle Durchbrüche, die wirklich unser Management verändert haben?
Na, die aktuellen Durchbrüche ist, ich denke, was ganz Spannendes im Moment ist, wo wir auch Technologie jetzt einsetzen, ist im Delivery Room, nicht? Im Kreissaal, nicht? Wie behandeln wir Kinder? Wie unterstützen wir die Kinder? Das Physiological Base Cord Clamping, wo uns auch die Technologie, nicht? Das Bauen und Entwickeln von, ja, ich will das nicht unbedingt Reanimationseinheiten nennen, aber von Möglichkeiten, wie wir Kinder primär versorgen können, das Messen von Lungenfunktionen im Delivery Room, das sind schon technologische Entwicklungen, die ich sehr, sehr spannend finde und wo wir sicherlich noch nicht am Ende sind. Das Videolaryngoskop ist, denke ich, auch eine interessante, wichtige technologische Entwicklung. Jetzt, wo ich ein bisschen älter wäre, bin ich auch dankbar, dass wir diese technologische Entwicklung haben. Aber ich denke, das ist auch ganz spannend, was da jetzt passiert ist.
Aber gerade die älteren Kollegen wehren sich ja so ein bisschen gegen das Videolaryngoskop, weil sie es nicht gewöhnt sind, oder? Was würdest du sagen?
Was nicht gewöhnt ist, naja, und da sind wir ja sehr, sehr schlecht in uns auch mal zu realisieren. Na, vielleicht müssen wir uns auch mal ein bisschen anpassen und nicht immer sagen, wir haben das nicht nötig. Nicht? Und wenn man mal gut in die Literatur schaut, sieht man, dass Videolaryngoskopie echt hilft, dass die Intubation, die auch einen enormen Stress stressvoll ist, oder auch, dass alleine Lisa Misten unter Videolaryngoskop viel besser geht und wahrscheinlich für den Patienten auch besser ist, nicht?
Ich finde da insbesondere noch den Aspekt des Teachings ganz wichtig. Ja, ja. Also wir machen ja immer seltener, sind wir beim Intubieren, und da wird es immer schwieriger, das auch jemandem zeigen zu können. Ja, ja. Und dieses, wenn ich noch dran denke, wie ich das gelernt habe, das Intubieren, so mal über die Schulter rüber gucken, wo mein Oberarzt dann intubiert hat, und dann hat man irgendwas gesehen oder nicht gesehen. Das war schon ein gewisser Fortschritt.
Nee, das Quality Improvement. Da bin ich ganz, ganz deiner Meinung, und in der Tat auch das Lernen, anderen beibringen. Ja, ich denke, ja, Menschen kriegen weniger Exposure, nicht? Weil auch mehr nachgedacht wird. Was müssen wir? Was müssen wir mit diesem Patienten? Was müssen wir mit diesem Patienten? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Und ich habe immer mehr den Eindruck, so die letzten 10 Jahre haben wir die Technik genutzt, um weniger Technik zu nutzen. Also wir waren so 90er Jahre, 2000er Jahre waren wir sehr invasiv. Wir wollten alles messen, wir wollten alles monitoren. Und mittlerweile haben wir das eine oder andere gelernt und konnten uns mit der Technik eher zurückziehen. Ja, ist es durch mehr Technik oder?
Na, wir müssen auch ein bisschen aufpassen, nicht? Technik, messen um zu messen, ist natürlich sehr spannend. Ich denke, es erklärt uns auch viele physiologische Prozesse. Ich denke, wir lernen auch durch Technik physiologische Prozesse besser zu verstehen. Aber ob es uns echt hilft, damit die Krankenversorgung besser ist, das müssen wir noch zeigen. Ne? Wir müssen echt zeigen, dass mehr Technologie auch bessere Krankenversorgung liefert. Die Frage ist, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn wir was messen, was sind die Konsequenzen? Welche therapeutischen Konsequenzen nehmen wir dann? Nicht? Und das ist auch, denke ich, warum die Entwicklung so ein bisschen schwieriger ist. Nicht? Zeigt mir die Evidence. Nun weiß man, dass alleine Evidence auch nicht hilft. Ne? Wir müssen auch physiologische Prozesse verstehen. Aber ich denke, das ist so ein Feld, wo wir uns drin bewegen. Nicht allein messen, um zu messen. Was sind auch die therapeutischen Konsequenzen? Und was machen wir auch damit?
Du hast ja vorhin so angeschnitten, Technik im Kreißsaal. Ja. Das eine ist ja physiologiebasiertes Cord Clamping, also Geräte, wo das möglich gemacht wird. Die andere Entwicklung ist ja sehr sehr auch technisch dieses Monitoring von Atemfunktionen, ja, von allen möglichen Untersuchungen. Habe ich ein Leck? Habe ich CO2-Auswaschung und so weiter? Da bin ich, habe ich mir noch keine richtige Meinung gebildet. Ob das für die Forschung ohne Frage sicherlich spannende Daten, die da rauskommen. Aber aktuell gibt es ja noch keine guten Studien, die zeigen, dass es auch die klinische Versorgung verbessert, oder?
Was würdest du sagen? Nee, da bin ich mit dir einverstanden. Und wir haben natürlich, das ist ja bei technologische Entwicklung. Wir beginnen vielleicht präklinisch. Präklinisch sehen wir fantastische Phänomene, fantastische Resultate. Aber wenn wir das dann mal transformieren in die Klinik, naja, dann erleben wir doch auch immer wieder Momente, wo wir sagen müssen, okay, präklinisch funktioniert das, klinisch sehen wir vielleicht nicht die Resultate, wie unsere Hypothesen waren. Ich denke, das sind auch ganz spannende Dinge und auch das dieses Lungenfunktionsmessen im Kreissaal. Natürlich, präklinisch deutlich zu hohe Tidal Volumes, Leck in der Maske führt auch dazu, dass die Sättigung vielleicht nicht so schnell steigt, dass die Herzfrequenz vielleicht nicht so schnell steigt, dass die Oxygenierung, die Adaptation vielleicht nicht so schnell ist. Aber welche Long-Term-Effekte, Langzeitfolgen das hat, das müssen wir auch noch sehen, nicht?
Gucken wir mal ein bisschen weiter sozusagen auf Station. Da haben wir Beatmungsgeräte, die sind highly sophisticated, also die invasive Beatmung. Wir können alles Mögliche messen, Tidalvolumina, Compliance und Zeitkonstanten und sonstiges. Was mich wundert, ich meine, wir sind seit 20 Jahren eher zurückhaltend mit der invasiven Beatmung und wir machen sehr viel nicht-invasive Beatmung. Ja, okay. Aber da haben die Geräte nicht richtig Schritt gehalten?
Na, ich denke, was ganz wichtig ist, invasiv, non-invasiv, wir müssen den richtigen Patienten identifizieren, der von einer invasiven oder nicht-invasiven Beatmung resultiert. Und was ich jetzt so sehr spannend finde, ist eigentlich zu sagen, okay, wir haben so viele Daten, die wir erheben. Was machen wir mit den Daten? Wir generieren ja so viele Daten und nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz dieser Daten benutzen wir, um echt unsere Krankenversorgung besser zu machen. Und vielleicht, was du so jetzt nennst, ist alle Daten, die wir generieren, auch im Kreißsaal. Nicht? Kreißsaal ist natürlich der Beginn einer Intensivtherapie. Nicht? Ich glaube, du hast das auch mal schön definiert, Delivery Room ICU. Nicht? Da beginnt eigentlich die IC-Behandlung oder die neonatale Versorgung. Diese Daten mal echt nehmen, ob eine gute strukturierte Manier und diese Daten gebrauchen, um Patienten zu identifizieren. Dann sind wir eigentlich ein bisschen in Richtung, naja, Prediction, aber vielleicht auch in Richtung Machine Learning, Artificial Intelligence, was natürlich ein ganz spannendes Thema für die Zukunft ist.
Das sehen wir uns gleich für den nächsten Teil nochmal auf. Artificial Intelligence, machen wir nochmal ein bisschen aktuellen Stand. So. Ja. Also wir haben Beatmung, Atmungsunterstützung ist eine Seite, aber Monitoring, Vitalparameter-Monitoring.
Ja.
Sind wir da schon ausreichend?
Ach, ich denke nicht. Guck, was wir haben an Vitalparametern ist unsere Pulsoximetrie, wir haben die Herzfrequenz, wir haben einen Blutdruck. Invasiv, non-invasiv.
Wir wissen nicht, was wir damit machen sollen.
Wir wissen nicht, was wir machen sollen, ganz genau. Wir haben auch den PI, den Pulsatzi-Index, nicht? Der auch an dieser Pulsoximetrie uns ein bisschen was sagt. An sich sagt er uns was über die Mikrozirkulation. Ne? Er sagt uns was, haben wir ein gutes Signal oder nicht? Nee, das ist die Mikrozirkulation. Wir haben ein schlechtes Signal. Aber da machen wir, denke ich, auch viel zu wenig mit. ich denke, nochmal zurück zu deiner Frage, haben wir genug? Wir haben sicherlich noch nicht genug. Wir haben die Transkutan-Sonden, die uns über CO2, PO2 was sagt. Wir haben im Moment auch noch nicht so viele gute Messungen für die Mikrozirkulation, nicht? Was passiert echt auf Zellniveau, nicht? Es gibt Studien, die zeigen, naja, wir können auch PO2 in Mitochondrien messen, aber das ist noch weit weg von der echten Klinik. Das wäre fantastisch, wenn wir non-invasiv, na, ich nenne das immer von der Makrozirkulation zur Mikrozirkulation. Also was sagt das Herz, was sagen die großen Gefäße, bis zu den kleinsten Kapillaren, bis hin auf zellulär Niveau. Und das ist, da ist noch viel zu suchen nach optimalen Technologien.
Das ist ja ein ganz spannendes Thema. Wir unterhalten uns stundenlang darüber, welchen Sauerstoff wir zuführen, ob 21%, 22%, 23%. Ja. Aber eigentlich ist es ja egal. Das ist, was hinten ankommt, ne? Und wenn ich überlege, wie viele Schaltstellen ich dazwischen habe, wie ist meine Ventilation, wie ist meine Perfusion, wie viel Blut habe ich überhaupt, wie viel Hämoglobin habe ich zum Transport und dann wie ist die periphere Perfusion. Das sind ja so viele Faktoren, die viel größeren Einfluss haben, ob jetzt 25% oder 26% Sauerstoff.
Ganz, ganz genau. Was du da gerade sagst, ist der ganz entscheidende Mechanismus. Wir müssen uns realisieren, das, was wir messen, wo messen wir das und wo ist die ganze Kaskade? Und was wollen wir erreichen? Was sind unsere Goals? Gerade Sauerstoff ist natürlich ein faszinierendes Thema. Gerade was du sagst, ist es das mitochondriale PO2? Ist es das, wo ist es die Saturation, nicht? Das fötale Hämoglobin spielt hier eine Rolle. Wie ist die Bindungsaffinität überhaupt? Wie ist die Sauerstoffbindungskurve, nicht? Oxygen Dissociation Curve. Naja, das spielt doch alles eine Rolle und das müssen wir doch theoretisch mitnehmen in unsere Messung. Macht kein Mensch.
Das finde ich irgendwie ein bisschen deprimierend. Also je älter man wird und so länger man dabei ist, umso mehr verstehe ich zumindest, wie wenig ich weiß. Das ist ein bisschen frustrierend.
Geht mir auch so.
Aber ein zweites Thema, was ja auch so dein Herzensthema ist, wo du Spezialist bist, Sepsis. Gibt es da Möglichkeiten des Monitorings?
Ja, guck, überhaupt, was Sepsis ist in unserer Patientenpopulation, ist natürlich auch noch nicht gut definiert. Wir wissen diese Sepsis-Kriterien bei Erwachsenen, bei Kindern eventuell, aber bei frühgeborenen Sepsen, wir wissen gar nicht, was das ist. Und was, glaube ich, ganz schwierig ist, ist Sepsis gut zu definieren, nicht? Wir wissen zum Beispiel, dass bestimmte klinische Symptome, die passen bei der Frühgeburt, aber können auch die Sepsis sein, nicht? Und dann habe ich es echt über Late-Onset-Sepsis. Und da ist bisher eine neue Technologie, nicht? Diese Heart-Rate-Variability, nicht? Die Variabilität von der Herzfrequenz, die schon ein Marker, ein Physiomarker nenne ich das. Wir haben die Biomarker, aber wir haben auch die Physiomarker, die physiologischen Marker, die uns da schon helfen können. Und da haben wir einen Algorithmus, der ist entwickelt worden, der ist auch FDA approved, um Sepsis eventuell zu vorherzusagen. Aber das immer nur mit aber, die Sensitivität ist natürlich auch noch nicht so gut, dass wir immer sagen können, wenn eine Veränderung ist, es auch eine Sepsis. Bei den zu früh geborenen Kindern kann das natürlich auch durch andere Effekte auch sein. Medikamente, Steroide, Koffeine, all diese Dinge beeinflussen natürlich auch die Heart Rate Variability.
Und ehrlicherweise muss man ja sagen, die erfahrene, aufmerksame Schwester, die ist ja im klinischen Alltag sehr häufig die sagt, das Kind gefällt mir nicht, oftmals lange bevor irgendwie die Werte schwanken, oder?
Und das müssen wir auch halten. Und wir müssen das auch nicht sehen, dass Technologie das Personal ergänzt. Ja. Im Gegenteil.
Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Das ist ganz wichtig. Technologie ersetzt nicht das Personal. Es muss komplementär sein. Und ganz ehrlich, wenn mich eine Schwester anruft und sagt, irgendwas stimmt hier nicht, na, dann reagiere ich aber schneller als auf einen Hero-Monitor, die Heartrate-Variability. Nee, das ist für mich noch der beste Monitor. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wir haben nicht mehr so viele solche Monitore, nicht? Und das ist das große Problem. Ja, ja.
Okay. Wenn wir jetzt mal sozusagen von der klinischen Anwendung wegkommen, Technik wird ja immer von Industrie entwickelt. Ja. Und da sehe ich auch so ein bisschen die Gefahr, dass das Interesse an der Industrie für diesen relativ überschaubaren Markt der Neonatologie gar nicht so groß ist.
Ja, ja.
Was würdest du da sagen?
Na, da mache ich mir auch große Sorgen. Ich denke, was ganz wichtig ist, ist, wir müssen es zusammen machen. Mhm. Und ich denke, die Probleme müssen von uns kommen. Wir müssen echt Public-Private Partnerships entwickeln. Die Probleme, die Fragestellungen müssen von uns kommen und wir müssen schauen, kann uns die Industrie helfen. Was in den 20, 30 Jahren zurückliegend gemacht worden ist, die Industrie kam mit einem Device. Hier haben wir ein Device und wir mussten erst mal gucken, können wir was damit? Ich denke, das verändert sich. Das ist das eine. Ja. Das andere ist, ist die Medical Device Regulation. Die europäischen Regeln, die, denke ich, für viele Betriebe eigentlich jetzt deutlich machen, das ist kein Markt. Wir stoppen hier auch wieder. Der finanzielle Aufwand ist viel zu groß, um weitere Entwicklungen machen zu können oder überhaupt auf dem Markt zu bleiben. Und überhaupt, um in einen Markt einzusteigen, musst du schon sehr viel Geld investieren. Nicht? Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz großes Problem.
Ich glaube, das ist so ein Beispiel, wo man einfach sagen muss, ist gut gewollt. Der Hintergrund kann ich gut nachvollziehen, dass man sichere Geräte hat. Aber die Umsetzung beziehungsweise die richtigen Konsequenzen sind katastrophal. Ne?
Ja, die sind katastrophal. Viele Startups, die jetzt auch begonnen sind, um eventuell wirklich neue Technologien zu entwickeln, die stoppen wieder, weil sie sagen, das können wir nicht. Nicht? Ja. Und auch größere Betriebe
deswegen
ziehen sich zurück.
Etablierte
Betriebe ziehen sich auch wieder zurück. Nicht? Was das Besondere ist an der Medical Device Regulation, ist überhaupt erstmal, um in die Klinik zu kommen, mal auch um in der Klinik zu bleiben. Nicht? Dieses eigentlich Post-Introduction-Monitoring, nicht? Auch wie das ist dasselbe wie bei Medikamenten. Die Sicherheit muss Post-Marketing-Monitoring. Ja. Und das ist für viele Betriebe auch ein großes Problem.
Und ich glaube, da müssen wir noch lauter werden. Und es ist eigentlich auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir da die Eltern aktivieren können. Die sind ja eigentlich politisch ziemlich aktiv.
Ja.
Aber mir ist es noch nicht so bewusst, dass die auf dem Gebiet, was ja wirklich existenziell ist für die Versorgung der Kinder, da schon richtig Druck machen. Ich glaube, da muss man noch mal ein bisschen Aktivitäten starten.
Na, und dasselbe ist bei medizinischen Hilfsmitteln, nicht? Alleine solche Dinge wie Katheter oder so, nicht? Ja. Auch da, das sind ja nicht elektronische Geräte, aber auch da ist schon das Problem, dass viele den Markt wieder verlassen, weil sie auch nicht an diese Medical Device Regulation volltun. Mhm. Also das ist schon ein großes Problem, wo ich mir auch Sorgen mache für die Zukunft.
Du hattest am Anfang erzählt, dass die Rolle der Eltern extrem wichtig ist und dich auch sehr beeindruckt. Wie siehst du diesen Zusammenhang zwischen Eltern und Technik? Können Eltern, hilft es den Eltern? Müssen wir die mit einbeziehen bei der Technikentwicklung?
Na, ich denke sowieso. Aber wir müssen auch mal sagen, die Eltern in der heutigen Zeit sind nicht mehr die Eltern 20, 30 Jahre her. Nicht? Die Eltern in der heutigen Zeit wachsen natürlich mit Technologie auf. Nicht? Sie haben ihre Apps, sie gebrauchen Feedback, nicht? Sie lassen sich durch Apps coachen, all diese Dinge. Und darum denke ich, wir müssen die Eltern mitnehmen und vielleicht müssen wir uns auch bemühen, was haben die Eltern nötig an technologischer Unterstützung, nicht? Dieses Kamerasystem ist ein ganz gutes Vorbild, dass Eltern auf Distanz ihre Kinder können mit observieren, nicht? Das sind sehr schöne Resultate, wo eine Stressreduktion ist, dass alleine dadurch, dass Eltern regelmäßig ihre Kinder können mit observieren, ganz wichtig. Aber auch in Medical Devices, in Monitorsysteme, es muss auch ein bisschen abgestimmt werden mit den Eltern. Die Eltern sind die Personen, die neben der Schwester die ganze Zeit am Patientenbett sind. Das heißt, auch ein Monitorsystem muss ein bisschen angepasst sein an die Bedürfnisse der Eltern. Die Eltern schauen da die ganze Zeit drauf. Und wenn da viele Zahlen sind, viele Alarme, hilft das auch nicht unbedingt, um die Ruhe zu kreieren und denen auch echt die Angst zu nehmen. Ich denke, Technologie muss nicht dazu führen, dass Eltern mehr Angst haben. Nicht? Technologie muss führen, dass Eltern sich auch sicherer fühlen.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und ich habe das so oft gemerkt, wenn ich mit Eltern spreche und frage, wie geht's ihrem Kind, dann gucken, ist der erste Blick zum Monitor und die Aussage, das ist alles stabil, ne? Wo ich sage, aber sie haben doch auch ein Gefühl dafür, ne, für das Kind und die haben einfach Angst, wenn die Eltern nach Hause gehen, da habe ich ja plötzlich gar keinen Monitor mehr. Ne?
Ganz genau, ganz genau.
Das ist wirklich eine Nebenwirkung, ja. Ein anderer Aspekt, was du gerade angedeutet hast, finde ich auch sehr spannend, diese Entwicklung der Eltern. Ne? Das sind nicht mehr die Eltern wie vor 20 Jahren. Ja. Wir haben bei uns mal ein Tagebuch eingeführt für Eltern, so richtig Papier und zum Schreiben und konnten nachweisen, dass das die Eltern empowert. Die sind viel selbstüberzeugter, weil die ankreuzen können, was habe ich heute gemacht? Die sehen die Entwicklung und alles.
Ja,
ne?
Ja.
Und das hat man lange Jahre so als hart Copy gehabt und ich habe vor 5 oder 10 Jahren mal nachgefragt, na, wie sieht's denn aus elektronisch? Nee, das finden wir gut. Jetzt haben wir vor 1-2 Jahren mal wieder rumgefragt, die Eltern können damit gar nichts mehr anfangen oder ein Teil der Eltern können damit gar nichts mehr anfangen zu schreiben. Warum habt ihr das nicht als App? Ne? Also das ist so diese Entwicklung, die dahinter steckt. Deswegen haben wir jetzt als Stiftung gerade so ein Neo-Diary entwickelt, was sozusagen den Eltern zur Verfügung gestellt wird und dann kann man sich auch teilen. Das ist einfach die Anpassung der Technik an die aktuelle Situation. Ja.
Na, und das ist sehr schön, dass du das sagst. Ich denke, das ist auch ein ganz gutes Kommunikationsmedium mit den Schwestern oder auch mit den Ärzten. Mhm. Nicht? So ein bisschen die Milestones, nicht? Dieses Gewicht, das muss nicht unbedingt die Eltern einführen. Das kann auch automatisch aus dem Patienten, elektronischen Patientendossier oder von der Schwester oder die Schwester schickt mal ein schönes Foto. Und das kann auch wieder die Eltern empowern und sagen, wow, es geht echt gut mit meinem Kind. Nicht? Das ist auch technologische Entwicklung. Was noch technologische Entwicklung ist, Follow-up. Warum muss man immer wieder in einem Follow-up in ein Krankenhaus? Man kann auch mit Questionnaires, mit Fragebögen, die du über so eine App schickst, kannst du auch schauen, wie geht es den Eltern, wie geht es dem Kind. Das ist auch technologische Innovation.
Ja, du hast da den perfekten Übergang geschaffen, Erwin, zu meiner Frage, die mir auf der Zunge lag. Wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen, was denkst du, was hat sich da dann getan technisch? Glaubst du daran, dass wir das denn hinbekommen, aus der Krankenakte das rüberzuleiten in eine App?
Na guck, ich lebe ja in einem Land, wo Digitalisierung, glaube ich, sehr fortschrittlich ist. Nicht? Ich glaube daran. Ich glaube echt daran, dass das irgendwann möglich ist, die Kommunikation mit den elektronischen Patientendossiers. Das ist, denke ich, auch eine der echt guten Wege in die Zukunft, wenn wir echt sustainable unsere Krankenversorgung machen wollen. Wenn wir das zukunftsbeständig machen wollen, dann muss das so sein. Und ich glaube daran. Und ich glaube noch an viel andere Dinge. Ich denke, dass wir auch Robots haben, Robotics, die uns auch helfen. Ne? Die Schubladen in den Krankenhäusern. Warum müssen wir das immer füllen? Warum müssen die Professionals, die Medikamente nachfüllen. Das können auch Robotics machen. Wir sind echt noch nicht so weit, wir sind nicht mehr so weit weg. Und Artificial Intelligence, das ist, glaube ich, auch noch, wie unsere Zukunft aussehen wird.
Das ist ein spannender Aspekt. Ich habe mich gerade mit einem Internisten unterhalten und der meinte, ja, ich bin Chef, weil ich 30 Jahre Erfahrung habe. Und die jungen Kollegen fragen mich immer, woran erkennst du das, dass der das und das entwickelt? Ja, ja. Das ist einfach die Erfahrung. Aber das könnte man viel einfacher mit künstlicher Intelligenz hinbekommen, die sozusagen mitlaufen lassen. Ja. Aber ich sehe immer wieder, ich bin da auch ein absoluter Fan von, wenn man sich damit im Detail beschäftigt, sehe ich immer die ganzen Hürden, die vor einem liegen, leider. Ja, ja. Deswegen bin ich da eher jedenfalls in Deutschland, eher ein bisschen pessimistisch.
Ja, aber und das verstehe ich auch ein bisschen. Aber ich glaube, was wir machen müssen, ist, wir müssen europäisch uns zusammensetzen. Was sind die Standards? Wie müssen wir uns das vorstellen? Was ist notwendig? Welche Daten aus welcher Quelle müssen wir haben? Ich denke, da ist noch viel zu tun. Den Fehler, den wir im Moment machen, ist, jeder will sein eigenes AI-Modell bauen. Ja, ja. Und es gibt fantastische Literatur. In der Forschung haben wir viele AI-Modelle. Wir haben nur ganz wenig AI-Modelle bisher in die Klinik können implementieren. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, jeder muss es alleine entwickeln. Wir müssen es zusammen machen. Nicht? Wenn wir digitale Transformation machen wollen, und dann nenne ich das mal digitale Transformation, dann müssen wir das echt zusammen machen. Nicht? Wir müssen uns zusammensetzen. Nicht? Und um echt in die Zukunft zu schauen.
Gebe ich dir vollkommen recht. Was mich manchmal ein bisschen nachdenklich stimmt, ist, wenn ich von Leuten, die sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, höre, die verstehen teilweise gar nicht, was da gemacht wurde. Also was die künstliche Intelligenz macht, wieso die zu einer Entscheidung kommt. Ja. Und da wird es einem dann so ein bisschen gruselig, oder?
Na, da wird einem richtig gruselig. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum das nie richtig gut in die Klinik implementiert werden kann. Weil dann fällt das auch wieder unter dem Medical Device Regulation. Mhm. Medical Device Regulation musst du immer ganz gut zeigen, wie die Dinge funktionieren. Ja. Und da befinden wir uns gerade. Ja.
Ja, das muss juristisch auch sauber sein, wer wofür die Verantwortung trägt oder so. Aber ich glaube schon, so im Alltag, so ganz simple Sachen wie Medikamenteninteraktion, Dosierung und so weiter, das kann man sicherlich sehr gut delegieren an solche Sachen.
Ganz, ganz, und ChatGPT hat uns ja auch schon ein bisschen erreicht in der Klinik. Aber was ganz wichtig ist, sind auch die ethischen Aspekte von AI. Mhm. Wenn du vorhersagen kannst, dieser Patient kriegt eine Sepsis oder die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Patient einen Hirnschaden entwickelt, ja, das ist eine Wahrscheinlichkeit. Was machst du damit? Und größere Herausforderung ist, wenn du Mortalität, also das Sterben vorhersagen kannst, beendest du die Therapie dann? Nicht? Diese ethischen Aspekte, nicht? Finde ich ganz spannend und ganz, ganz wichtig und vielleicht ganz entscheidend, bevor wir echt in die Welt von künstlicher Intelligenz hineintreten.
Da habe ich aktuell schon immer so ein bisschen das Problem mit diesem Mortalitätskalkulator bei Frühgeburtlichkeit, ne, wo du sozusagen Daten eingeben kannst und dann eine Wahrscheinlichkeit berechnet bekommst. Was machst du damit?
Was machst du?
Also erstens sind es ja nicht deine eigenen Daten, sondern sind aus anderen Kontext entstandene Daten. Und was macht man damit denn?
Ganz, ganz, ganz spannend. Das eine, was ist auf Populationsniveau, nicht? Mhm. Und was gilt für diesen Patienten? Ja, ganz spannend und ist eine Herausforderung, ja.
Was hat ja Virginia Apgar damals schon gesagt, ne? Ich kann den Apgar-Score zwar für eine Population verwenden, um Risiken zu kalkulieren, aber ich darf ihn nicht für das individuelle Kind nutzen.
Nee, genau.
Und das hat sich, glaube ich, überhaupt nicht geändert. Immer noch 60 Jahre später, sehr aktuell.
Ja.
Gut, Irwin, wir kommen schon fast wieder zum Ende von dem Podcast. Hast du unseren Zuhörern oder Zuhörerinnen auch eine Publikation zum tieferen Eintauchen in das Thema mitgebracht?
Na, ich habe eine Publikation mitgebracht. Ich habe mal geschaut. Ich denke, da ist eine ganz schöne Publikation in Perinatology von Beam et al., Artificial Intelligence in the Neonatal Intensive Care Unit. The time is now. Ich denke, dass die Artificial Intelligence etwas ist, was uns in der Zukunft mehr und mehr beschäftigen muss. Guck mal, ein ganz großes Problem ist, wir haben keine Schwestern. Wir können nicht, wir haben nicht genug Kapazitäten. Und das ist nicht allein in Deutschland so, das ist nicht allein in Holland so, das ist in der ganzen Welt. Und wenn ich über Artificial Intelligence rede, dann rede ich nicht allein darum, na, es ist mal schön, künstliche Intelligenz anzuwenden. Es muss auch einen Grund haben, ein Ziel. Und das Ziel ist, dafür zu sorgen, dass die Schwestern, auch wir Ärzte, dass uns geholfen wird, dass wir Arbeitsprozesse besser gestalten können, dass wir bessere Vorhersagen machen müssen, dass wir unsere Ressourcen optimal einsetzen können. Und darum denke ich, ist Artificial Intelligence die Zukunft. Und darum hatte ich auch diesen Artikel ein bisschen mitgenommen, der eigentlich eine sehr, sehr schöne Übersicht über, wo sind wir, wo stehen wir mit der Artificial Intelligence. Und dieser Artikel zeigt eigentlich auch sehr schön, es ist noch ein ganz weiter Weg zu gehen. Wir reden jeden Tag, siehst du in medizinischen Zeitschriften was über Artificial Intelligence, aber wir sind noch nicht so weit, nicht? Und darum dachte ich, ist das ein ganz netter Artikel. Und ein anderer ganz netter Artikel ist von Stephen Minton et al. Aus dem Beginn von 2000, Teleneonatology, a major tool for the future. Und da hast du ja, glaube ich, in Deutschland eigentlich auch ein sehr schönes Konzept entwickelt. Das ist nämlich auch die Zukunft. Und diese beiden Dinge zusammen, das ist, wie ich die Zukunft der Neonatologie sehe, nicht? Und ich kann dir sowieso dafür nur gratulieren, dass du das geschafft hast, in deiner Region zu etablieren. Wir sind da auch noch nicht. Aber diese beiden Dinge sind, glaube ich, ganz wichtig. Artificial Intelligence, Teleneonatology, das ist die Zukunft.
Sehr ehrlich, du hast ChatGPT gefragt, welchen Artikel du vorstellen sollst. Ne?
Ich habe noch nicht die teure Version, wo du auch auf PubMed zugreifen kannst. Die besteht nämlich auch noch.
Okay. Aber das ist schon faszinierend, ne? Also was man da so alles machen kann mit ChatGPT alleine schon. Und okay, aber die beiden Artikel werden verlinkt in den Shownotes. Da kann man den Link dann dazu finden.
Ja.
Aber das ist so weit in die Zukunft geguckt. Und wenn man sich überlegt, auf Station manchmal, da werden Briefe noch diktiert und aus der elektronischen Krankenakte die Befunde abgeschrieben, um das in den Brief reinzubekommen, wo ich sage, mir würde es schon ausreichen, wenn so ein Arztbrief vernünftig generiert wird und da nicht Ärzte, Sekretariatskräfte sozusagen verschwendet werden, um so Arztbriefe zu generieren.
Ja, also bin ich ganz deiner Meinung. Und wir müssen den Workload, nicht? Warum ist es so schwierig, auch Personal zu finden? Es ist der Workload. Und da kann Technologie helfen, um das zu reduzieren. Ja, bin ich mit dir einverstanden.
Und wie viele verschiedene Datenbanken ich durchsuchen muss, um Mikrobiologiebefunde oder sonst irgendwas rauszusuchen, das wäre auch bei der Visite einfach ChatGPT, sag mir, was ist der Befund und dann kriege ich das raus. Das würde wirklich so vieles vereinfachen. Und ich glaube, man kann einfach mehr Zeit am Patienten verwenden.
Ja.
Also von diesen ganzen Sachen befreit zu sein.
Und da ist, aber das fährt auch ein bisschen Disziplin von uns. Auf die selbe Art und Weise zu dokumentieren, an dem gleichen Platz zu dokumentieren und vor allen Dingen das Wichtigste, Entscheidende auch zu dokumentieren, nicht?
Ja, das ist richtig. Na gut. Also, aber da haben wir ein Thema für, wenn wir uns in 10 Jahren wieder treffen.
Ja, gerne.
Gut. Irwin, zum Schluss noch zu unserer Take-Home-Message. Wenn du jetzt frisch promoviert deine Karriere starten würdest, mit welcher Thematik würdest du dich beschäftigen?
Ganz ehrlich, mit Kapazitäten. mit Kapazitäten, wie kann ich optimal neonatale Krankenversorgung machen in dieser Welt von ja, wenig Personal, hochtechnologische Medizin. Echt dafür zu sorgen, dass die richtigen Patienten am richtigen Platz behandelt werden kann.
Ah, spannend. Okay. Und auf, sprichst du jetzt von einer nationalen Ebene oder auch noch globalere Ebene?
Na, ich glaube, national beginnen, europäisch, international. Mhm. Ja, naja, und dann bist du eigentlich schon Global Health, nicht? Eigentlich ja, global auch. Aber ich glaube, damit würde ich mich beschäftigen. Ich habe so viele Jahre mich auf bestimmten Themen probiert zu fokussieren, aber last not least, ja, bin ich doch, sehe ich jetzt die jetzige Situation als unsere größte Herausforderung, nicht? Die Kapazitäten.
Aber ich glaube, das wäre auch das Thema, was für einen jung promovierten Kollegen oder Kollegin am unbefriedigendsten wäre, weil du damit sozusagen etablierte Strukturen zerstören müsstest.
Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
Das kannst du nur machen, wenn du so ein gewisses Level an Seniorität erreicht hast. Aber das halte ich auch für extrem wichtig, sozusagen diese Zusammenarbeit, Kooperation. Und ich dachte immer, Holland ist da schon ein großes, positives Beispiel, wenn ich mir Deutschland angucke. Da sind ja noch mehr versplitterte Strukturen.
Nee, und was gerade auch so spannend für mich noch ist, und das ist auch dank dir, naja, dass ich doch noch einen ganz gesunden Kontakt mit Deutschland habe, um auch Dinge zu lernen, mit euch zu reden, hier zu reden und versuchen auch irgendwann es zusammenzubringen. Das ist eigentlich auch noch schön.
Das ist wichtig, ja. Okay, und ganz zum Schluss, was würdest du sonst noch so jungen Kollegen für ihre wissenschaftliche oder klinische Karriere prinzipiell mitgeben?
Naja, ich glaube, gerade für unser Fach, nicht, ist das ist ein fantastisches Fach, nicht, wo wir die Eltern echt begleiten können, aber wo wir auch noch enorm viel lernen können von intrauterinen Faktoren, nicht? Faktoren während der Schwangerschaft, die enormen Einfluss, ob es Outcome und um unsere Patienten haben kann. Und das finde ich spannend. Und da würde ich auch jungen Kollegen fragen, sich damit zu beschäftigen. Und da macht man auch einen großen Impact, denke ich, in die Zukunft der Neonatologie. Am liebsten vorbeugen, dass wir keine frühgeborenen Kinder mehr haben.
Uns arbeitslos machen, okay. Finde ich absolut nachvollziehbar und auch richtig.
Ja.
Erwin, es hat unheimlich Spaß gemacht. Ich wusste, das wird mit dir interessant, aber ich habe nicht gedacht, dass es so interessant wird. Also, wir dürfen nicht 10 Jahre warten, um uns wieder auszutauschen.
Wir müssen uns jedes Jahr sehen.
Genau.
Nee, sehr gut.
Genau. Also, in dem Sinne danke ich dir ganz herzlich.
Okay.
Und ja, vielen Dank.
Ja, ciao, danke, Erwin. Mario.
Das war er wieder, der Neocast der DSKN, Deutsche Stiftung Kranke Neugeborene. Diesmal zu dem Thema Neue technische Entwicklung mit Professor Dr. Erwin Reis. Haben Sie Fragen oder Anregungen zum Neocast? So melden Sie sich gerne bei uns. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Mario Rüdiger.
Das war der Neocast. Update Neonatologie. Der Podcast der Deutschen Stiftung Kranke Neugeborene. Am Mikrofon Mario Rüdiger. Der Podcast dient ausschließlich der neutralen Information, Fortbildung und Unterhaltung. Er ersetzt nicht die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhalte dieses Podcasts spiegeln die persönliche Meinung des Moderators und seiner Gäste wider. Die Referenten verwenden große Sorgfalt darauf, den aktuellen Wissensstand zu präsentieren. Wie jede andere Wissenschaft unterliegt auch die Neonatologie ständigen Entwicklungen. Änderungen sind vorbehalten.